Watt in Notfall? Tipps, Wissen und Geschichten mit Nane Nomene von Erste Hilfe NF und Stefan vom Inselradio Föhr.
Herzlich willkommen zu unserer dritten Podcast-Folge Watt in Notfall. Stefan, schön, dass wir wieder zusammengekommen sind.
Oh, ich freue mich wieder riesig hier. Peters Pub, so gemütlich. Und ich bin total gespannt, wen du heute mitgebracht hast, muss ich sagen. Also ja. Lass mich mal überraschen.
Ja, ich bin Marc, ich bin 30 Jahre alt, bin Notfallsanitäter vom Hauptberuf und nebenbei mache ich Erste-Hilfe-Kurse.
Herzlich willkommen.
Danke.
Marc, erzähl mir noch mal ein bisschen mehr. Du hast ja letztendlich, wir fangen mal so an, wir wollten ja Leute aus Nordfriesland haben gerne und vom Rettungsdienst, aber du bist ja gar nicht groß geworden, also direkt im Rettungsdienst, ne? Du hast ja vorher was anderes gemacht.
Genau, also ich habe mein Leben begonnen auf der schönen Nordseehalbinsel Nordstrand und bin dann, nach der Schule habe ich meine Elektriker-Ausbildung gemacht, insgesamt dort mit Ausbildung 6 Jahre gearbeitet, bin aktiv in der Freiwilligen Feuerwehr, habe dort festgestellt, aufgrund des technischen Wesens da, dass mich das auch interessieren würde, habe dann eine Ausbildung zum Rettungssanitäter gemacht, habe dann 4 Jahre als Rettungssanitäter gearbeitet und habe jetzt letztes Jahr mein Notfallsanitäter bestanden und arbeite seitdem in Flensburg als Notfallsanitäter.
Wo liegt Nordstrand?
Nordstrand liegt westlich von Husum, ist mit einer Straße verbunden, heißt, wir müssen nicht Fähre fahren, um einkaufen gehen zu können. Das ist unser grandioser Vorteil. Kann dadurch auch nach Flensburg zur Arbeit pendeln, ohne Probleme.
Ja, wunderbar. Also ist ja natürlich eine Strecke, ne? Ich fand das schon, als ich Marc kennengelernt habe, dachte ich auch so, alter Falter, Nordstrand und Flensburg, das ist ja schon ein kleiner Ritt.
Schon roundabout 80 Kilometer eine Tour, aber durch 24-Stunden-Dienste im Rettungsdienst geht das durchaus. Ja.
Ja.
Und er hat bei dir angefangen, Erste Hilfe zu machen?
Genau. Ich habe Nane kennengelernt über den Rettungsdienst, mehr oder minder, glaube ich.
Ja. Das war auch, ja, stimmt. Ich habe, als wir hingefahren sind, Marc und ich sind zusammen gefahren und da habe ich die ganze Zeit überlegt, wie kam denn überhaupt, wo haben wir uns das erste Mal gesehen?
Ja, eigentlich über den Rettungsdienst und dann habe ich mich bei ihr beworben als Erste-Hilfe-Ausbilder und habe dann den Lehrgang nochmal machen müssen, trotz dessen, dass ich nun Notfallsanitäter bin.
Ja.
Ja, und seitdem bin ich jetzt doch relativ aktiv dabei.
Ja, schon seit einem Jahr, ne? Ja. Also, darf man schon so sagen.
Ganz gut angekommen, ja.
Marc, bestes Pferd im Stall.
Und du hast mit dem Rettungssanitäter angefangen.
Genau.
Und dann Notfallsanitäter irgendwann geworden. Warum bildet man sich da weiter? Also, warum der Schritt?
Grundlegend ist ja erstmal so, dass der Rettungssanitäter eine 3-monatige Ausbildung ist, die sich auch teilt in schulisch, Krankenhaus- und Rettungswachenpraktikum und dann nachher mit einer Prüfungswoche abgeschlossen wird und der Rettungssanitäter dann seine 100 Einsätze sammelt und im Zuge dessen den C1-Führerschein macht, wenn man die Ausbildung über eine Firma macht oder über ein Unternehmen macht. Und dann ist man quasi Rettungssanitäter 100 und sein Hauptjob ist es eigentlich zu fahren und die Gerätebedienung zu übernehmen. Die hauptsächliche Patientenversorgung macht der Notfallsanitäter und das war eigentlich das, was mich gereizt hat. Also das Arbeiten am Patienten und den Einsatz zu führen. Hat allerdings auch seine Schattenseiten, weil man steht plötzlich mit voller Verantwortung in der Kiste quasi.
Kiste. In der Kiste, ja.
Boah, Respekt erstmal. Also wirklich, muss ich sagen, oder Nane? Also
ja, also ich meine, ich finde es für jeden oder vor jeden Notstand habe ich auf jeden Fall schon selber natürlich den gewissen Respekt. Ich als Rettungssanitäterin sehe natürlich schon, wie viel da auf jeden Fall von jetzt auf gleich bei dem Notstand funktionieren muss. Dafür gibt es da auch die Ausbildung einfach her, dass man natürlich diese 3 Jahre auch Zeit hat, um das alles zu erlernen. Aber dieses Wissen zu haben, ist schon crazy. Ja, darf man schon so sagen. Erst recht, gerade finde ich auch, viele, die... Wie heißt das noch? Diese hier, die haben den Rettungsassistenten gemacht und in die 2 Wochen.
Diese, die nicht das Vollexamen machen, sondern nur diese Fortbildungsschulung quasi als der Rettungsassistent abgeschafft.
Genau, richtig. Du bist also genau Rettungsassistentin hast du damals, das ist ja jetzt nicht mehr, ich glaube bis 21 oder so war das möglich, ne? Diese 2 Wochen Erweiterung dann zu machen zum Notsan, da kannst du trotzdem nicht vergleichen mit den 3 Jahren. Also da in 2 Wochen bist du auf einmal Notsan. So, zack, fertig. Weil du natürlich den Rettungsassistenten vorher noch gemacht hast. Heißt ja nicht, dass ein Rettungsassistent nicht das Wissen hat, aber die Notsan-Ausbildung heutzutage ist einfach nochmal viel krasser, finde ich.
Ja, also das Staatsexamen zum Notfallsanitäter staffelt sich halt auch in 3 Stufen, auch aus Rettungswache, Krankenhaus, Schule. im Krankenhaus durchläuft man wirklich jede Station, mehrere Wochen, Anästhesie, Intensivstation, Psychiatrie, Pädiatrie, Pflege, Notaufnahme. Und auf der Rettungswache ist es dann so gestaffelt, dass man die ersten 18 Monate mitfährt, zuschaut, um quasi von den anderen was mitnehmen zu können. Und nach diesen 18 Monaten folgt eine Kompetenzüberprüfung. Und dann darf ich als Rettungssanitäter quasi auf dem Fahrzeug fahren und bin quasi dann doch mit am Patienten. Man muss ehrlicherweise sagen, dieser ganze Job funktioniert halt nur als Team. Hm, so. Ja. Also klar sind wir als Notfallsanitäter immer vorne am Patienten. Trotzdem ist es halt so, dass wir ohne unsere Rettungssanitäter auch nicht weiterkommen würden. Also das ist absolut nicht abwertend. Das ist auch, der ist ein super wichtiger Part auf dem Fahrzeug. Aber auch da differenzieren wir uns zu anderen Bundesländern sehr. Also in Niedersachsen zum Beispiel gibt es Regionen, die fahren mit einem Rettungshelfer oder gar einem geeigneten Fahrer. Das bedeutet, deren zweiter Mann auf dem Fahrzeug hat einen Erste-Hilfe-Kurs und einen LKW-Führerschein.
Oh, das hier, ist schon krass, oder? Ja, das ist schon.
Hier in Schleswig-Holstein hat auch der letztlich, wenn man die Ausbildung wirklich von vornherein macht, ein halbes Jahr Ausbildung mit Einsatz zusammen, Führerschein, Rettungssanitäterprüfung und so weiter und so fort. Und wie gesagt, also ohne den kommen wir als Notfallsanitäter auch nicht weiter.
Hm. Ja, ist so auf jeden Fall. Also das kann man echt nochmal, finde ich, auch sich auf der Zunge zergehen lassen, wie es in anderen Bundesländern aussieht. Und das haben wir hier oben dann schon relativ gut, muss ich sagen, finde ich jedenfalls. Das mit einfach nur einem Erste-Hilfe-Kurs und ja, dann da passt es ja dann schon, dass man diese Klischeesprüche, die es gibt, ne, von wegen hier Pflasterlasterfahrer und keine Ahnung, Taxi und sonstiges. Ja, aber beim Rettungssanitäter steckt ja jedenfalls schon ein bisschen mehr dahinter. Mit dem einen dann mehr und weniger, aber beim Notsan ist es genauso. Es gibt auch wieder beim einen Notsan mehr und beim anderen auch wieder weniger. Was ich noch spannend finde, ist Brandmeister. Hast du überhaupt, du hast ja jetzt auf jeden Fall, weil wir haben da letztens schon drüber gequatscht, irgendwie das Streben nach mehr. So, was jetzt noch? Macht man noch den Pal oder macht man dies? Wie sieht es denn aus, weil du ja in der Freiwilligen Feuerwehr bist, mit dem Brandmeister?
Also grundlegend muss man schon sagen, dass im Rettungsdienst relativ schnell relativ viele Möglichkeiten ausgeschöpft sind. Also ich bin jetzt Notfallsanitäter, ich könnte noch den Pal, also den Praxisanleiter machen und dann könnte man Kurse belegen wie Wachleiter etc., die aber ehrlich gesagt ja nicht so super häufig gesucht werden. Beim Brandmeister wäre das Ganze natürlich ein bisschen anders. Die Feuerwehr ist da ein bisschen anders strukturiert, gerade eine Berufsfeuerwehr, also wir reden da von einer Berufsfeuerwehrausbildung, die ist halt sehr anders strukturiert und die haben halt viele Aufstiegsmöglichkeiten. Trotzdem glaube ich nicht, dass der Brandmeister für mich so reizvoll wäre. Einfach weil, ja, ich bin in der Freiwilligen Feuerwehr, aber ich bin auch da nie der Mensch, der vorne mit irgendwie am Feuer steht, sondern ich bin eher der, der irgendeine Führungsposition hat und die Einsatzstelle koordiniert. Liegt mir einfach deutlich besser. Also ich bin eher der Mensch, der gerne koordiniert, als sich wirklich vorne im Feuer mit rumzukämpfen.
War spannend, was er jetzt erzählt. Als Notfallsanitäter, da bist du aber der Vordere, oder nicht?
Ja, genau, weil mir da einfach die Kommunikation am Patienten sehr liegt und ich das sehr gerne mache. Da auch es einfach unglaublich schätze, den Patienten für voll zu nehmen und seine Sorge und Nöte für voll zu nehmen. Mhm. Auch wenn es zwar jetzt nicht blöd klingt, aber es für uns nicht immer so ist, weil wir kommen in einige Situationen rein, wo wir denken so, ja, meine Güte, so aufstehen und zum Hausarzt fahren hat es jetzt auch getan. So, wir haben vormittags 9 Uhr, aber der Patient hat in dem Moment einfach Angst in seiner Situation. Und das darf man immer nicht vergessen, auch wenn man dazu neigt. Aber, und ich finde, das ist ein Punkt, den viele Kollegen nicht so gut können, muss man ehrlicherweise sagen.
Okay. Ist das so, Nane? Also wird der Rettungsdienst häufig unnütz gerufen, sage ich mal.
Ja, okay. Also ich habe jetzt keine Bilanzen, wo ich dann sage, ja, es ist überwiegend und ich glaube, das ist einfach wieder unterschiedlich, also von Dienst zu Dienst, mal hat man so einen Tag oder so eine Tour, wo man dann denkt, so, die waren heute alle krank, also heute bin ich aufgestanden und das auch wirklich genau für die Leute, die hier heute gerufen haben und manchmal hat man so einen Dienst, wo man dann denkt so, oh, weißt du was, ruf den Taxi und fahr doch selber wegen dem Abszess oder keine Ahnung, wegen dem und dies und das und hast du nicht gesehen oder warum ist das so schwer vom Angehörigen sonst sich fahren zu lassen und das ist, glaube ich, echt einfach unterschiedlich. Also da könnte ich jetzt selber nicht aus meinen bisherigen Erfahrungen eine Bilanz ziehen. Ist aber ja auch nochmal, finde ich, ein Unterschied, ne? Zur Stadt- und Landrettung. Oder,
genau.
Marc?
Genau, da wollte ich gerade anknüpfen, ohne geköpft zu werden jetzt von irgendwem. Aber ich glaube, dieses Klischee Stadt- und Landrettung macht da schon einen Unterschied. Also ich bin dann mal in einer für unsere Verhältnisse Großstadt aktiv, für andere Verhältnisse Kleinstadt. Und wir haben halt A, eine deutlich größere Ressource an Rettungswagen. Wir haben nie weite Wege zu engem Klinikum. Mhm. Und die Leute in der Stadt sind doch deutlich unselbstständiger, muss man leider Gottes so sagen. Das sieht in der Landrettung halt ein bisschen anders aus. Das merken wir schon. Also unser Einsatzgebiet bezieht sich so auf den Ostbereich der Stadt und übergreift dann so im Bereich Glücksburg, die Ecke oben rum. Das ist ja dann schon eher ländliche Region. Das merken wir schon, den Unterschied. So, also wenn wir da ankommen und das Ümchen hat schon seit 2 Wochen eine gebrochene Hüfte, aber das wächst schon wieder zusammen. So. Das passiert ja nur da. In der Stadt fallen die einmal falsch und dann rufen sie einen Rettungswagen. So, also da ist wirklich ein Unterschied zu merken. Das unterscheidet auch unsere Rettungssanitäter zum Beispiel krass von denen hier auf dem Land, weil unsere müssen sich keine Gedanken darüber machen, was für ein Krankenhaus fahren wir an. Auch wir Notfallsanitäter müssen uns keine Gedanken darüber machen, welches Krankenhaus fahren wir an, weil wir fahren die Diako an. Das ist in Flensburg so. Wenn, da wird Nane mehr zu sagen können, Bereich Husum oder Högel oder auch jetzt Kreis Schleswig-Flensburg, da spielen plötzlich 3, 4 Krankenhäuser mit im Spiel und muss mich dann dafür entscheiden, welches fahre ich an und welches haben womöglich sogar die Fachgerichtung, die wir brauchen. Da müssen wir uns halt keinen Kopf drüber machen in der Stadt.
Witzig, dass du das sagst. Ich hatte erst gerade heute Morgen, also heute Vormittag, hatte ich einen Ersthilfekurs mit Kids. Und da malen wir immer erst ein paar Bilder und dann sollen sie ja dazu immer ein bisschen was sagen. Und dann hatten ein paar Mädels Krankenhäuser gemalt. Und dann sagte ich, ach, das ist ja natürlich cool. Und dann erzählt man, und ja, und ich wurde in eins geboren und dann wurde dies und das erzählt. Dachte ich, auch schön, ja. So, die Fantasie der freien Lauf, was sie noch so alles dazu gemalt haben. Und dann sagte ich, ach Mensch, dann knüpfen wir doch mal an, dass zum Beispiel ihr als Kind nicht einfach in jedes Krankenhaus könnt zur Behandlung. Und dann, hä, was, wieso? Ich sehe ja zum Beispiel, ihr müsstet jetzt hier bei uns aus dem Bereich eher nach Flensburg oder nach Heide. Und dann, aha, und warum? Ich sage, naja, jeder hat so seine Spezialitäten und das auch vom Krankenhaus her. Und das ist natürlich auch wieder eine Sache, die wir auf dem Land auch mit zu beachten haben, weil wir da eben eher schauen, okay, auch ob jetzt Neurologie oder, ja gut, was Kinder, also Pädiatrie fällt mir auf jeden Fall ein, dass wir dort schon ein bisschen schauen müssen, wo fahren wir jetzt wirklich direkt hin, in welchem Bereich sind wir, wo wäre jetzt eben der effektivste Behandlungsweg, ne? Genau, ja,
das ist so auf jeden Fall. Wie wird sowas entschieden dann?
Also BKN. Nein, also.
Wer macht das? Ja. Doch, schon ein Stück weit.
Also mit einem Computer so gesehen, über das System, welches wir bei uns im RTW haben. Da geben wir halt dann eben ein, was der Patient zum Beispiel hat. Und dann gibt uns dieses BKN. Was heißt BKN eigentlich ganz? Weißt du das? Ich weiß das gar nicht.
Oh oh. Also ich weiß, dass es Bettenkoordination ist, aber was danach kommt,
könnte. Na gut, okay. Sagen. Auf jeden Fall, das System halt heißt BKN. Und da geben wir halt dann ein paar Sachen ein und dann schmeißt der uns raus, so jetzt hier Diako Flensburg wäre irgendwie 19 Minuten, dann Schleswig-Helios wäre so und so weit, Husum wäre so und so weit und Rendsburg so. Also der staffelt das dann nach und nach und gibt uns halt vor, wie viele, was das nächstgelegene Krankenhaus halt wäre. Naja, gut, und dann spielen wir natürlich nochmal da ein bisschen mit zu und sagen, ja gut, aber am meisten macht das und das Krankenhaus jetzt doch Sinn, auch wenn das System was anderes vorschlägt. So läuft's bei uns. Euch doch auch, oder? Naja, ihr habt ja eigentlich, ja. Ihr seid ja schon sowieso an einer All-In-Klinik, hätte ich fast gesagt.
Ja klar, aber es gibt halt auch bei uns immer wieder Situationen, wo wir auch mal dann aufgrund von Überlastung der Notaufnahme oder sonstige Situationen, wo wir dann sagen müssen, okay, wir müssen uns hier gerade mal umüberlegen, was machen wir? Und oder halt auch Verletzungen, die Flensburg nicht abdecken kann, so zum Beispiel Augenverletzungen, die müssen nach Kiel.
Stimmt.
Die weiteste Strecke, die ich bisher gefahren bin, das war allerdings auch zu Zeiten von Corona, da war halt viel Isolationspflicht und so, spielt da mit im Raum, war nach Brunsbüttel. Das waren dann 177 Kilometer mit Patienten. So.
Ja gut, oder Lübeck, Entschuldigung, aber fällt mir gerade ein, ne? Mit Verbrennungsstationen, genau, richtig. Lübeck, Hamburg, Hannover. Diako macht auf jeden Fall Flensburg, weiß ich auch, eine grobe Erstversorgung und dann geht es aber meistens immer weiter. Ja.
Genau, Sekundärverlegung sowieso in Spezialkliniken. Also die weiteste Sekundärverlegung notfallmäßig, die hatte nicht ich, das hatte ein Kollege. Da ging es dann halt in die Charité nach Berlin, ne? So nachts um 3. So. Ja, das gehört dann leider auch dazu. Es war ein Tauchunfall. Aber BKN ist da schon sehr entlastend. Also früher war es so, dass wir jedes Krankenhaus anrufen mussten. Könnt ihr, habt ihr Kapazität und so weiter und so fort. ist halt super, wenn man auf dem Weg nach Schleswig ist, bedeutet bei uns, wir fahren auf die Autobahn und auf der Autobahn ruft Schleswig an und sagt dann, du, nee, doch nicht, so, ja, toll, so, danke für nichts.
Das, was ich letztens hatte, was ich dir erzählt habe, hier auf dem Weg hierhin, ja, wo wir auch umdrehen mussten.
Gerade auf Autobahn immer schlecht mit umdrehen, so, ja, da gibt es schon immer, das erleichtert BKN schon extrem, ne, so, und auch der Rettungsdienst entwickelt sich unglaublich weiter, also sei es digitale Dokumentation, machen wir schon relativ lange. Das wird alles auf dem Tablet schreiben und das dann an der Klinik ausdrucken, weil wir es an der Klinik noch nicht per E-Mail senden können. Aber das ist ein anderes Thema. So, aber wir schreiben
es. Aber halt uns digital. Geht das jetzt.
Ja.
Wir können es auch senden?
Über Protokoll jetzt per E-Mail?
Ja, wir können, also was heißt per Mail? Aber das ist ja über dieses eine Programm, wird es doch dann gesendet.
Nee, für euch nicht?
Bei uns noch. Ach so, okay.
Aber das ist zum Beispiel super erleichternd. Auch das Behandeln seitens des Rettungswagens, sprich des Notfallsanitäters, das wird immer mehr. Also man versucht immer mehr, die Ressource Notarzt zu schonen.
Ich wollte gerade sagen, bist du ein halber Arzt?
Nee, also ich habe die höchste medizinische, nicht ärztliche Ausbildung in Deutschland. So, das, aber zum Arzt fehlt dann halt das Studium. Es gibt, also der Unterschied ist, ich lerne 3 Jahre. Der Arzt hat 7 Pflichtsemester. Mhm. Da schaffen es die wenigsten in 7 Jahren, in 7 Pflichtsemester, muss man auch ehrlicherweise sagen, weil es halt ein super schweres Studium ist. Mhm. Aber wenn man das mal zeitlich umrechnet, ist das gar nicht so viel mehr. Trotzdem ist es so, dass wir haben einen Unterschied. Wir sind halt rein auf die Notfallmedizin gepolt. Wir wissen im Groben über viele Bereiche Bescheid, allerdings in keinen Tief rein. Mhm. So, das ist beim Arzt anders. Der Anästhesist oder der Unfallchirurg, der weiß im einen Bereich sehr tief rein und im anderen nur sehr grob angerissen, weil er sein Allgemeinmediziner gemacht hat. Und da gibt es inzwischen auch ein sehr breites Feld. Also wir haben schon, weil nichts anderes verfügbar war, habe ich schon mal eine Verlegung gefahren mit einem Radiologen. So mit einem Arzt, der Röntgen macht. So. Und ich auch so, was machen wir jetzt? Und er... Ja, du, ich bin Radiologe. So, also die
das Momente, Tageslicht ist schon ungewohnt für mich.
Die Entschuldigung. Momente gibt es halt auch. Ne? So, das muss man ehrlicherweise auch sagen.
Ja.
Ja. Aber nein, also Arzt bin ich nicht. Und wir sind auch immer froh, wenn die da sind. Weil, aber die Einsatzsituation, wo wir sie brauchen, aufgrund unseres Ausbildungsstandes, wird halt immer weniger. Damit sie genau für die Fälle, wo wir sie brauchen, dann noch verfügbar
sind. Das heißt, wenn ich das so raushöre, Anne, wir sind hier gut aufgestellt, oder? In Nordfriesland? Rettungsdienstmäßig. Von der Kompetenz.
Ja.
Ja.
Genau. Das auf jeden Fall. Und es wird ja auch nicht weniger. Also man spricht ja auch schon davon, dass man bei Verdacht auf eine Sepsis zum Beispiel ja schon gleich im RTW eine Antibiose ranhängt. Das ist ja im Gespräch. Ich weiß nicht, ob das bei dir auch schon mal angekommen ist. Aber das ist mein letzter Stand vor einigen Wochen schon oder grob ein paar Monaten. Dass auch dort eben immer mehr geschaut wird, was können wir noch am besten vor Ort machen für den Patienten, in welchen Situationen. Gerade weil Sepsis ist natürlich... Ja, wenn die erstmal da ist, also ich weiß nicht, 70-80% der meisten versterben an der Sepsis tatsächlich, weil wenn es erkannt wird, dann ist es in den meisten Fällen schon zu spät. So, das ist das natürlich. Aber ansonsten, ach, was hatte ich da noch letztens denn auch gehört, in der letzten Fortbildung irgendwie, dass selbst wir auch als Rettungssanitäter eine gewisse Art von Analgesie machen dürfen, also von Schmerzmedikation über eine Vape. Hast du das auch schon gehört, Marc?
Die kenne ich tatsächlich aus Wien. Wien arbeitet da schon mit.
Ach, machen die schon? Ich fand's super spannend. Also ich saß und dachte mir so, erzähl mir mehr davon, wie witzig ist das denn bitte? Also ich stell's mir erst mal so vor, erstmal eine Wapen. So, aber der Patient kriegt halt dann aber von uns Rettungssanitäter dementsprechend dort eine Schmerzlinderung durch. Ne? Also allein da, auch wir als Rettungssanitäter dürfen dementsprechend vielleicht auch in Zukunft mal noch mehr machen als jetzt so. Haben eine gewisse Medikation, also bestimmte Medikamente, die wir eben auch verabreichen dürfen. Das soll anscheinend auch mehr werden. Also deswegen, ich glaube auch, und was ich auch gut finden würde, ist, wenn der Rettungssanitäter zum Beispiel doch ein bisschen länger geht als nur 3 oder 4 Monate, sondern dass man dort wirklich sich ein bisschen mehr Zeit für lässt. Ich sag mal 6 Monate auf jeden Fall, um dort irgendwie das noch ein bisschen alles adäquater hinzukriegen.
Das ist perspektivisch, ist das der Weg? Also aktuell ist ja die Überlegung, den Notfallsanitäter doch studieren zu lassen. Auch mit dem Bachelor- und Masterstudium. ähnlich so ein bisschen so, heißt dann auch Paramedic, ähnlich dem internationalen System. Der Rettungssanitäter soll dann verlängert werden auf ein Jahr. Und jetzt muss man einfach mal, also betrachtet man Schleswig-Holstein mal als Ganzes, sind wir im Ganzen sehr gut aufgestellt. Wir haben einheitliche Fahrzeuge im Regelfall, wir haben einheitliche Kleidung im Regelfall, was alles nach Schleswig-Holstein Standard fährt. Kommen wir in die Behandlung, ist es kreistechnisch unterschiedlich. Trotzdem ist es so, dass wir hier oben in den drei Kreisen sehr unterschiedliche Systeme fahren. Also wir haben in Nordfriesland aufgrund der langen Wegstrecke die Besonderheit mit diesem RAF-System. Wir haben im Kreis Schleswig-Flensburg die Besonderheit mit dem SKDW, der quasi von zwei Rettungssanitätern besetzt ist und dann trotzdem alleine zum Notfall fährt. Und wenn er es nicht schafft, kommt der Rettungswagen dazu. Und wir haben halt die Stadt Flensburg, wo wir die Besonderheit mit der Berufsfeuerwehr haben, die dann auch nochmal First Respondern kann. Also wir haben auf drei nördliche Kreise drei doch recht eigene Systeme im Endeffekt, aber alle drei bewähren sich. Ich meine, die größte Besonderheit hat Nordfriesland. Sei es die Insellage, sei es das große Flächenland mit immer weiten Wegstrecken und ja auch hin zum Patienten immer weite Wegstrecken. Das darf man halt einfach nicht vergessen. Aber ich glaube, mit dem RAF hat man eine ganz gute Lösung gefunden, um das zu überbrücken.
Ja, damit ist Nordstrand auf jeden Fall auch ein bisschen abgesichert, ne?
Definitiv. Also für uns auf Nordstrand ist das super. Also wir haben... Der steht halt Wombö, was braucht der? 6 Minuten, wenn er langsam ist. So. Klar, zur Tour geht es halt ein bisschen mehr, bei schlechten Witterungsverhältnissen ein bisschen mehr. Trotzdem sind wir immer in dieser Rettungsfrist, die wir halten müssen.
Naja, kommt drauf an, auch wo Nordstrand. Ne? Also hör mal, ich habe die ganze Insel ja auch noch nicht gesehen, aber ich bin schon ein paar Mal auf Nordstrand gewesen. Dachte nur so, also ich fahre hier gleich irgendwie so ein Tal runter, gleich bin ich im Meer. Das war, ihr habt ja schon kuriose Ecken, wo man denkt, Feld, Sand, Sand, Sandweg und dann auf einmal, ach, hier ist das Häuschen. Deswegen, das ist halt, und dann natürlich mit dem RDW, da kann man die Hissfrist einfach nicht einhalten. Genau, deswegen das RAF, das ist auf jeden Fall schon eine coole Idee. Habe ich auf jeden Fall auch eine schöne Rückmeldung bekommen aus den letzten Kursen, die ich auf Nordstrand gegeben habe, dass die sich dadurch auf jeden Fall schon ein bisschen sicherer fühlen. Da drüben, sag ich mal grob.
Mein erster Ansatz damals im Bereich Erste Hilfe war tatsächlich, dass ich innerfamiliär reanimiert habe. Da gab es das RAF-System noch nicht. Und ich habe 22 Minuten auf einem Rettungswagen gewartet. Und allein Reanimation. Das ist irre lange. Aber der kam halt aus Husum. Und auch noch auf der anderen Ecke von Husum. Das war halt einfach nicht zu halten. Die hätten sich auf den Kopf stellen können. Das war nicht möglich. Wir haben spannenderweise gestern wiederum, und das ist auch eine Ressource, die man mal erwähnen muss, sind die Rettungshubschrauber, die wir hier oben haben. Inzwischen haben wir 3/4, 2 von der DRF, 1 vom ADAC und den Northern Rescue, der in St. Peter steht, der hauptsächlich für die Offshore-Geschichten zuständig ist, trotzdem auch im zivilen Bereich eingesetzt wird. Und mit dem haben wir gestern mit der Feuerwehr geübt und der ist in St. Peter gestartet und war in 7 Minuten auf Nordstrand. Mhm. Niebel braucht eh nicht lange. So, also Niebel braucht auch 7 Minuten. Und das ist eine Ressource, die man ganz klar mit erwähnen muss, die gerade für diese Flächenländer super wichtig ist, für die Insellage super wichtig ist. Klar haben die auf den Inseln auch jeder irgendwie sein eigenes System. So. Also ich kenne das zum Beispiel von Amrum, die fahren ja zum Hausarzt im Endeffekt, werden da versorgt, bis der Rettungshubschrauber kommt und so weiter und so fort. Aber es sind halt alles keine Kliniken der Maximalversorgung. Und auch Sylt ist keine Klinik der Maximalversorgung. Und da sind wir einfach auf diese Ressource Rettungshubschrauber auch ganz krass angewiesen. Diese Zeit, wo wenn der Hubschrauber kommt, ist es schlimm, ist schon lange vorbei. Der kommt auch mal für einen gebrochenen Arm, um den Notarzt zuzufliegen.
So ja, so ganz früher, vorbei, glaube ich, ist es nicht. Ich glaub,
so war es früher immer. Wenn ich so als Kind da war und meine Eltern sagten immer, ah, guck mal, der Hubschrauber kommt, dann ist es ernst oder dann ist es verdammt schlimm. Das denkt man.
Ja.
Ich glaube, auf den Inseln wird es anders sein. Da ist jede Verlegung dann wahrscheinlich, kommt auch schon ein Hubschrauber bei uns. Ist es vielleicht nicht mehr so, ja, wenn du das sagst. Kann das so sein? Also
die Notärzte selber von den Hubschraubern sagen zu uns, ja, letztlich sind wir auch nur ein NEF, also ein Notarzt-Einsatzfahrzeug, nur wir sind halt nicht auf Rädern, sondern wir kommen halt über die Luft. Und wenn die, wie gesagt, im Zweifelsfalle fliegen die halt auf einen gebrochenen Arm, wenn gerade kein anderes Notarzt-Einsatzfahrzeug da ist. Und das, wie gesagt, also dieses Denken, wenn der Hubschrauber kommt, ist es schlimm, kann man sich so ein bisschen von verabschieden, weil es ist einfach nur ein Rettungsmittel wie jedes andere auch. Ja.
Was ja auch immer bezogen gerade auf den Hubschrauber gesagt werden muss, ist, was ich bei mir im Ersthilfe im Kindkurs gerne mal erwähne, dass dort auch immer mit berücksichtigt werden sollte, warum Elternteile vielleicht nicht mitfliegen können unbedingt auch. Ne? Also es kommt ja auch immer drauf an, klar. Hat ja heutzutage auch nochmal andere umweltliche Gründe soweit. Aber das höre ich halt auch ganz oft von wegen, aber ich finde es unverschämt, wenn mein Kind wirklich mit dem Hubschrauber abgeholt werden muss, warum nicht ein Elternteil mitfliegen kann. Naja, stell dir aber mal vor auch, dein Kind ist jetzt schon irgendwie, keine Ahnung, bewusstlos, auch intubiert, wird dann da oben reanimationspflichtig und du als Elternteil sitzt da mit längs. Also man kann sich ja da oben in diesem kleinsten Raum nicht noch um dich kümmern. So volle Konzentration aufs Kind. Und das wäre tatsächlich, das ist ja in jedem Kindernotfall soweit, man hat ja immer meistens zwei oder drei Patienten, und zwar immer ein oder beide Elternteile.
Die haben auch keinen Platz mehr, glaube ich.
Das glaube ich nämlich auch. Ich habe gerade auch tatsächlich, ich habe deinen Blick schon gesehen. Und dann dachte ich, wir haben dieselben Gedanken. Da ist eigentlich auch gar kein Platz mehr. Oder korrigiert uns gerne, wenn jetzt jemand gerade zuhört.
Ich glaube, kann ich euch sogar korrigieren. Ich hatte kurz, war bei der DRF, genau, ja, stimmt. Und ich dürfte als Elternteil mitfliegen. Also wenn es nicht ganz hart ums Kind steht, wo ich quasi, wie du schon sagst, dann weiter, wenn ich zum Patienten werde, ebenfalls, dann ist das nicht vorteilhaft. Aber ansonsten darf ich selbstverständlich als Elternteil mitfliegen, ja.
Genau, aber wie gesagt, wenn es halt wirklich lebensbedrohlich dann ist,
würden wo Sie man, raten, nein.
Genau. Um eigentlich vor Ort, also nicht noch in der Luft irgendwie hier, einen zweiten Patienten gegeben.
Obwohl ich es schwer finden würde. Als
ja, kann ich mal nachvollziehen.
Ich glaube, wäre bei dir nicht anders, Nane.
Um Gottes Willen, ja.
Also ich würde eigentlich erstmal darauf bestehen, mitzufliegen, sage ich so, wie ich hier sitze. Also das müssen Sie mir erstmal klären, warum ich dann nicht mitfliegen darf.
Ja, das wäre sonst der Grund dafür. Es ist super schwer und ich würde es selber als Elternteil auch sehr, sehr schwer nachvollziehen können. Auch wenn ich selber aus der Materie soweit, ja jetzt nicht wegen der Luftrettung, aber generell da herauskomme. Aber
beim Thema, da würde ich gerne mal reingrätschen. So, Einsätze mit Kindern, sind die besonders belastend auch für dich?
Besonders belastend? Ja, habe ich anfangs der Ausbildung tatsächlich so gesehen.
Ja.
Und dann habe ich einen Zusatzkurs gemacht. Also, ich weiß nicht, wie auch Community ist, aber wenn hier Notfallsanitäter zuhören, diesen Pädiatrik-Kurs für Notfallsanitäter, den kann ich ihm sehr ans Herz legen. Also der ist wirklich gut, der geht ein Wochenende. Man ist 16 Teilnehmer auf 9 Dozenten. Dementsprechend hoch ist halt auch der Anspruch von diesen Kursen. Und der Abschlusssatz in diesem Kurs war, deswegen sage ich das gerade, war, wenn nach diesem Kurs und wenn ihr euch darauf einlasst, sind die Kindernotfälle die schönsten Notfälle. Und es ist wirklich so. Also nach diesem Kurs, ich habe den zweiten Kindernotfall, nach dem Kurs habe ich im Fahrstuhl gestanden, hoch zur Kinderstation und fing an zu schmunzeln und mein Kollege sagt, was hast du? Und ich sage, ich muss gerade so an diesen Dozenten denken, weil das wirklich so ist. Dieses Kind hat so cool mitgearbeitet und das, man konnte sich so auf dieses Kind einlassen, dass es wirklich Spaß gemacht hat, mit diesem Kind zum Arbeiten. Jetzt reden wir natürlich immer davon, was sind die Kindernotfälle, wo wir hinfahren im Normalfall. Ich glaube 90%, wenn nicht sogar fast noch mehr der Kindernotfälle, wo wir hinfahren, sind eigentlich keine Notfälle in dem Sinne. Also ein Puffreis in der Nase, ich glaube mein Kind hat Fieber, ja, haben Sie mal gemessen, nee, ich weiß ja nicht wie das geht, das sind halt keine Kindernotfälle.
So. Dann würde ich jetzt jedem, der zuhört, einen Erste-Hilfe-Kurs auf jeden Fall für Kinder empfehlen.
Ja, na hör mal, ihr wisst ja wo.
Also, ja.
Ja, definitiv. Also, ich kann das letztendlich nur mit ergänzen. Also, ich glaube, dass Marc bestimmt schon mehr Kindernotfälle hatte als ich, bezogen auf die Erfahrung aber oder die Berufserfahrung oder auch Zeit eben natürlich, bis er schon länger als ich im Rettungsdienst. Aber deswegen mag ich auch lieber Kindernotfälle als Trauma zum Beispiel, ne? Weil ich eben da meine Berührungspunkte eher mit habe und weil die meisten Notfälle keine richtigen Notfälle sind. Also nicht, wo man dann denkt, oh, das war auch wirklich jetzt kritisch oder ähnliches. Also die meisten Kinder sind vielleicht als Notfall da, aber wie wir das dann einteilen, kritisch oder nicht kritisch, in den meisten Fällen bisher auch bei mir, sind sie nicht kritisch.
Also das mit dem Fahrstuhl, wo ich gerade eben von erzählt habe, war zum Beispiel ein Asthmaanfall beim Kind. Aber dieses Kind hat so super schön mitgearbeitet. Es hat halt richtig Spaß gemacht. Es hat sich richtig auf uns eingelassen. Man konnte richtig cool mit dem arbeiten. Es war total schön. Es hat richtig Spaß gemacht. Wir brauchen uns nicht drüber unterhalten, wenn es nachher richtig schlimm wird. Also im Bereich bewusstlos oder womöglich sogar Kinderreanimation. Dann ist es schon, ich hatte selber noch keine. Ich wünschte auch, ich wünsche mir, ich werde nie eine haben. Das wird nicht funktionieren. Wobei man auch ehrlicherweise sagen muss, in so einer Rettungsdienstzeit hat man so im Schnitt 2-3 davon vielleicht in seiner ganzen Laufbahn, weil die auch super selten vorkommen. Aber wenn es halt wirklich so ist, ist da bei uns in Flensburg auf jeden Fall, ich weiß nicht, wie es hier organisiert ist, steht da ein sehr cooles System nachher dahinter. Es wird von der Leitstelle automatisch Kollegen alarmiert aus dem Privaten, die extra ausgebildet sind. Das nennt sich SBE-Team, die so eine, ja, für psychisch belastende Einsätze da sind. Die sind dann schon auf Wache. Das Auto geht außer Dienst, man selber geht außer Dienst, man spricht mit den Kollegen darüber, man trifft sich dann in einer Woche nochmal, spricht mit den Kollegen darüber. Und da gibt es tatsächlich auch eigentlich keinen Weg dran vorbei. Also das muss jeder machen. Ich weiß nicht, wie das bei euch läuft.
Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Also was soll ich eigentlich erzählen? Keine Ahnung. Also beim alten Arbeitgeber und beim neuen. Wenn es soweit ist, dann werde ich jemanden anhauen und werde ich fragen, so wie läuft das Spaß? Ich habe Redebedarf und dann werde ich das sehen. So, bisher aber hatte ich auch andere wichtige Dinge, die ich nachfragen wollte, statt sowas tatsächlich, muss ich sagen. Aber ich glaube, das ist jeder anders. Wenn für den einen oder anderen aus Erfahrung eben das gleich wichtig ist zu klären, dann ist das auch vollkommen okay. Aber ich kann da leider noch nichts von erzählen. Also was heißt leider? Eigentlich bin ich auch ganz froh.
Ja. Also es ist auch eine Ressource, die man nicht unbedingt nutzen möchte, aber es gibt halt solche und solche Situationen. Also ich habe sie einmal gebraucht, zum Beispiel für eine Praktikantin, die am ersten Tag gleich einen super belastenden Einsatz hatte. So, und auch für die Ressourcen sind sie da.
Vielleicht nehmen wir es nochmal mit rein. Praktikant, kann man sich einfach so als Praktikant bewerben beim Rettungsdienst? Vielleicht wer zuhört und sagt, boah, ich habe mal Bock auf Rettungsdienst, bin noch in der Schule. Geht das? Kann man sich bewerben? Ihr seid die Profis.
Wir nehmen Schülerpraktikanten bei uns. Voraussetzung 18 Jahre muss gegeben sein, die müssen 18 Jahre alt sein. Dann nehmen wir Erfahrungspraktikanten. Allerdings muss man ehrlicherweise sagen, unser Praktikantenplan ist sehr voll. Also man darf gerne ein bisschen Wartezeit rechnen auf jeden Fall. Aber das machen wir, machen das schon. Aber ich weiß nicht.
Nane lacht.
Ihr, glaube ich, tatsächlich nicht.
Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich habe noch einen neuen Arbeitgeber.
Ja, was ist bei ihr heute anders?
Ey, ich weiß es nicht. Also ihr stellt mir so Fragen jetzt gerade, wo ich dann denke, so, ich weiß es nicht, dann habe ich alles beim neuen Arbeitgeber noch nicht abgeklärt. Keine Ahnung, aber ich frage mal nach. Also, oder jemand hört gerade zu und kann das beantworten, ob wir Praktikanten. Also ich denke mal auch ab 18 auf jeden Fall. Das weiß ich jetzt so auch. Grundsatz immer 18. Aber wie die Warteliste ist, gute Frage. Es sind halt super viele Azubis natürlich auch, muss man auch bedenken, ne? Erstes, zweites, drittes Lehrjahr. Es ist gar nicht überall immer ein RTW frei für einen dritten noch, weil eben schon ein dritter drauf ist. So, also so von Ding her. Also kein Platz für einen Praktikanten, weil eben schon der dritte Platz besetzt ist.
Okay. Ja. Das macht schon einen Unterschied, ja. Also wir haben halt Azubis bei uns. Wir sind eine 3-Fahrzeugwache, also 3 RTWs. Wir haben jetzt roundabout 10 Azubis, nicht ganz. Dann kommen noch 2 extern von der Bundeswehr dazu, die auch ihren Notfallsanitäter über die Bundeswehr machen, über ihr Rettungswarnpraktikum machen müssen. Die laufen auch noch bei uns mit. Dann bilden wir 2-mal im Jahr Rettungssanitäter aus. 2 bis 3 Stück. Die laufen auch noch mit, weil die müssen 160 Stunden und dann ihre Einsätze sammeln. Dann haben wir intern ja nochmal Rettungssanitäter, die sich von extern beworben haben, die vielleicht nur ihre Einsätze sammeln müssen. Oder halt von unserer eigenen Ausbildungsakademie übernehmen wir zum Teil auch mal dazu, wie es die bei uns dann die Einsatzwachen sind. Da die Praktikums für die Rettungswache machen. So rum.
Marc, komm zu Wort. Nein, Spaß. Ich kenne das. Irgendwann passt man sich.
Genau, das sind so die bei uns halt noch mitlaufen. Und dann auf 3 Rettungswagen ist der Platz dann irgendwann sehr begrenzt, muss man ehrlicherweise sagen. Aber da findet sich sicherlich Möglichkeiten, wenn man wirklich Interesse daran hat.
Ich glaube, Nachwuchs wird ja gesucht, oder?
Ja, überall, ne? Aber was ich auch nochmal spannend finde ist, weil wir hatten das ja ganz am Anfang als Thema. Marc, was würdest du denn mitgeben, jemanden da draußen, der jetzt eben gerade zuhört und auch Interesse hat, im Rettungsdienst tätig zu sein, aber noch in einem anderen Berufsfeld eben steckt, so wie bei dir? Also was war so dein Ehrgeiz und dein Ansporn, wo du gesagt hast, hey, vom Elektriker, ich gehe jetzt in den Rettungsdienst als Retsan. Hattest du da null Probleme mit und null Hemmung oder hast du auch natürlich erstmal vielleicht eine gewisse Zeit darüber nachgedacht?
Also ich habe lange darüber nachgedacht, aber ich glaube, das tut man bei jedem Jobwechsel, weil es einfach davon schon abhängig ist, ich falle nochmal zurück in ein Ausbildungsgehalt, das darf man halt nicht vergessen. Mhm. Ja. Dann ein großer Faktor war, ja, diese, auch der Rettungssanitäter ist im Verhältnis zu vielen anderen Jobs relativ gut bezahlt, muss man sagen. Aber ja, ich hatte Hemmungen damit und ich habe mich als erstes im Kreislauf Friesland beworben für die Notfallsanitäter-Ausbildung. Das hat nicht geklappt und habe mir dann gedacht, ja, gut, du hast ja Arbeit, so dann wartest du bis nächstes Jahr, das war so mein Gedankengang. Und dann hat sich auf Arbeit aber einiges getan, da musste ich was tun, deswegen bin ich in der Rettungssanitäter-Ausbildung gelandet. Aber irgendwie Berührungspunkte damit zu haben vorher, sei es über eine freiwillige Feuerwehr oder, empfiehlt sich schon, weil man sieht auch Sachen, die wirklich nicht schön sind. Die Sachen machen 20% aus vielleicht, wenn überhaupt.
Ja.
So, aber diese 20%, die muss ich halt auch verkraften können. Das weiß ich vorher auch nicht, ehrlich gesagt. Also, und da muss man auch ehrlicherweise sagen, es wird irgendwann der Einsatz kommen, der dich belastet. Also da ist nicht die Frage, ob er kommt, sondern wann er kommt. Ja, aber das weiß man von vornherein.
Okay. Ja, auf jeden Fall. Kann ich so auch bestätigen. Ja. Also habe ich eine Sache eben auch gehabt mit meinem Papa. So, von dem her, bisher waren schon ein paar Einsätze mehr, wo ich dann dachte, boah, war ich jetzt gerade nicht ganz ohne, ne? Aber wenn es halt so familiär bezogen ist, der eigene Vater, dachte ich echt, also Datum und Uhrzeit weiß ich bis heute noch, was da los war und auch die Situation an sich. Und ja. 2 Wochen, ich glaube, ich habe so krass durchgeheult, Leute, das glaubt ihr nicht. So, also mein Papa lebt, um Gottes Willen, ich will es jetzt nicht hier anders darstellen lassen, als dass ich das vielleicht gerade angehört hat, aber ja, das kann ich so auf jeden Fall mit bestätigen. Der Einsatz, irgendwann kommt da einer, wo man dann denkt, boah.
Da greift auch noch eher der Satz, man fegt nicht vor der eigenen Haustür. Mhm. Das ist einer der Gründe, warum ich so weit fahre. Weil ich habe 80 Kilometer bis zur Arbeit, aber ich bin mir auch ziemlich sicher, die Wahrscheinlichkeit, dass ich der nächste freie Rettungswagen bin für meine Familie auf Nordstrand, ist relativ gering, eigentlich gar nicht da. So, deswegen fahre ich halt die weiten Strecken, muss man ehrlicherweise sagen. Mhm. Weil die Gefahr laufe ich nicht, dass ich irgendwie den Namen meiner Familie auf dem Melder lesen könnte oder ähnliches.
Ja, das stimmt. Ich denke mir jetzt so gerade irgendwie, so jetzt bin ich aber von meinem Sohn halt auch so weit weg von der Wache aus her. Ne? Also vorher war ich im Einzugsgebiet der Kita, jetzt halt nicht mehr. Und jetzt denke ich mir, wenn, na, was wäre wenn? Wenn was mit meinem Sohn wäre und ich bin im Dienst, dann kann ich da halt nicht hinfahren, weil ich wäre nicht das nächstgelegene Rettungsmittel. Naja, doch, könnte ja doch hinkommen, man weiß es nicht. Man weiß, wo die anderen alle hingeflogen sind, gefühlt. Aber ja, muss ich schon sagen, ich glaube, also mich hat es gar nicht so gestört, tatsächlich da zu retten, wo man wohnt.
So, eine Frage habe ich noch. Wie machst du das zeitlich alles? Also machst du ja schon viel, ne? Feuerwehr, Rettungsdienst, Erste Hilfe. Wie kriegt man das zeitlich alles unter einem Hut?
Ja, Marc, genau. Ja. Erzähl mal, wie machst du das alles?
Ja. Mit einem gesunden Schlafrhythmus von 3 bis 5 Stunden die Nacht. Ja, es ist viel. Also ich habe halt 4 2-Stunden-Dienste. Dadurch arbeite ich im Regelfalle 2 Schichten die Woche. Das sind 48 Stunden. Wenn ich nochmal einen Dienst übernehme, weil aufgrund von Personalmangel oder Akutausfall, komme ich auf 60 Stunden die Woche. Dann mache ich nochmal einen Erste-Hilfe-Kurs nebenbei. Das sind dann so 8 Stunden. So.
Ups.
Ist ja selbstständig, da ist ja alles kein Problem. Und dann bin ich für die Feuerwehr, klar, da steht man auch parat, wenn man zu Hause ist. Das ist halt auch eher das Problem, muss man häufig sagen. Ja. Es gibt schon den einen oder anderen Einsatz, den ich einfach verpasse, weil ich im Dienst bin. Das ist dann aber so. Ich habe noch eine Band nebenbei.
Ach so.
So, und das baut man auch noch irgendwo zeitig mit ein. Es geht schon, aber man ist nicht viel zu Hause.
Wie haben wir den heute hier hinbekommen? Das war nicht so einfach, oder?
Ey, wir haben schon tatsächlich lange nach einem Termin gesucht, muss ich sagen.
3 Wochen
oder so. Und ja, das ist ja, um so ein bisschen Planungsmanagement von unserem Background mal zu erzählen. Marc habe ich schon letztens, wir haben uns letztens an der ZNA getroffen, war auch ganz witzig. Und da hatte ich noch unseren anderen Ausbilder auch, also Dennis getroffen, war auch ganz cool. Und dann schnackten wir und Marc wollte mir schon seit Wochen seine verfügbaren Termine geben. Und er, ja, kriege ich, bis August kann ich dir die geben. Ich dachte nur so, wow, alter Falter. 3 Wochen lang keine Antwort. Und dann bei der ZNA hatte ich ihn nicht so, Marc. Und jetzt hier, Termine, Verfügbarkeiten. eine Woche später habe ich sie jetzt auch nicht mehr erhalten. Also. Nein, aber ich glaube, das ist einfach eine Sache in der Kommunikation auch, um das alles zu planen, wahrscheinlich. Ich meine, gut, spontane Dienstübernahmen, das hat man natürlich selber zu entscheiden. Aber ansonsten bin ich auch sehr froh, einfach um das nochmal hier auch gesagt zu haben, dass Marc bei mir mit im Team ist und jetzt auch mit am längsten, seit über einem Jahr eben, fast eineinhalb, ne? Ja, im Sommer sind es eineinhalb. Und Marc eben auch viel in der Woche jetzt macht, ne? Also wir hatten vorher das so geplant, immer nur am Wochenende und jetzt eben, hey, wenn du auch in der Woche hast durch einen Schichtdienst, mal Tage, wo du könntest, dann sag mir das Bescheid oder sag mir Bescheid und ich plane das ein mit einigen Firmen oder ähnliches, ne? Das ist halt auch das Coole. Kommt dir ja auch zugute. Also hat er selber auch natürlich sich gewünscht und dann lege ich da auch Wert drauf und das Notfalltraining eben.
War schon mal für?
Nee, ich wollte mal
mit einplanen. Weil er spricht auch von Amrum, von Nordstrand und die schönste Insel lässt er weg. Also
ich war schon auf Föhr.
Aber nicht beruflich aber durch mich.
Nee, zu Zeiten des Elektriker-Daseins noch habe ich da zwei, drei Baustellen gehabt und war da auf Montage. Also ich habe, da war auch eine Landjugendfehde zu dem Zeitpunkt, war eine verrückte Zeit. Aber also ersthilfetechnisch war ich noch nicht auf Föhr. Das sind immer nahendes Wochenendausflüge, die sie darüber macht, immer im Kurzurlaub.
Ja, warte.
So sieht es in der Story aus.
Ich muss ja immer beruflich und Freizeit, Leute, ich muss das auch irgendwie planen, hallo? Nee, ich bin tatsächlich im Juni wieder drüben. Du kannst sonst mit. Ich habe einen Zweitageskurs. Auf dem Weingut.
Oh.
Ja, hör mal.
Bist du mit? Wein und Erste Hilfe.
Das ist das, was ich damals gebaut habe.
Wir müssen aber. Echt?
Ja. Guck mal, da schließt sich der Kreis.
Ey, ich bin da, ich soll da hin für zwei Tage. Bleib natürlich wegen der Freizeit nochmal einen Tag länger sonst. Aber zwei Tage Kurse kommst du sonst mit hin und abends nicht so viel Wein, weil wir sollen den nächsten Tag noch arbeiten. Aber das klären wir dann. Schön, abgemacht. Super. Wir müssen auf die Uhr schauen. Ja, ich sehe das schon. Ja. Weil Peters Papp macht hier gleich auf. Stimmt. Hier gibt es gleich Speis und Trank, nicht für uns, aber ein andermal. Und in diesem Sinne, Marc, erstmal vielen Dank, dass du hier heute bei uns saßt und von dir erzählt hast. Wir haben den nächsten Termin schon abgemacht, ne Stefan?
Ja, ich glaube, der steht.
12.05.
Unser nächster Gast steht. Ja. Dürfen wir es schon anteasern?
Ja, es geht um Thema Geburt. Thema Geburt und... Marc, dein Gesicht.
Ja. Gut, dass wir hier nicht bildlich.
Hattest du schon mal eine Geburt, ganz kurz noch?
Ja.
Darf ich das so sagen? Das ist mein absolutes Horror-Einsatzstichwort.
Oh, okay,
ich will alles das klar. Nicht.
Aber hattest du denn schon?
Im Krankenhaus, ja, wo die Im Leute Krankenhaus. Das gemacht haben, die wissen, was ich
super, tue. Okay. nee, aber auf jeden Fall haben wir das Thema Geburt und oder Hebamme auch, natürlich alles in diesem Bereich. Am 12. Mai, das geht wieder los. Montag früh, ne? Stefan,
gewohnte Uhrzeit.
Genau,
Stefan gewohnte. Läuft nur gegen Schild.
Ja.
Da hätte ich auch einen Rettungssanitäter vielleicht gebraucht. Aber.
Ja, siehst du. Ja, aber ansonsten, wir haben gleich noch eine schöne Autotour. Genießen das Wetter, denke ich mal. Was steht noch an bei euch heute?
Bei mir tatsächlich gar nicht viel. Ich fahre morgen in Familienurlaub. Also ich
muss noch packen.
Hat ja auch noch Urlaub, guck mal. Ja, ich gehe noch ein bisschen arbeiten. Podcast schneiden.
Ja, vielleicht.
Podcast schneiden. damit ihr das hören könnt.
Ja, damit wir das alle hier wieder hören können. Genau, ich höre mir das ja auch selber immer nochmal tatsächlich an. Das ist ja auch schön. Ja, du machst das dann morgen auf der Family Tour. Kannst alle gleich mit einweihen. Guck mal, Leute, guck mal, ein Podcast. Sehr schön. Dann, was haben wir heute Donnerstag? Ne?
Ja.
Wünsche ich euch einen schönen restlichen Donnerstag. Auch an liebe Zuhörer. Sonst eher einen schönen Start, wahrscheinlich in den Freitag, weil das morgen online kommt. Und dann freue ich mich, dass wir uns in 2,5, 3 Wochen ungefähr wiedersehen.
Richtig.
Sehr schön.
Peters Papp.
Peters Papp, Leute. Speis und Trank, sonst hier gerne nochmal abholen. Oder was? Marc, wir sollen hier auch nochmal hin, ne?
Ja, wir sollen hier auf jeden Fall nochmal Team-Meeting, ne?
Team-Meeting. Ach so, ja. Ja. Alles fürs Finanzamt. Gut. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Vielen Dank, dass du zuhört, Tim.
Ciao.
Ciao.
Watt in Notfall? Tipps, Wissen und Geschichten mit Nane Nomene von Erste Hilfe NF und Stefan vom Inselradio Föhr.